Corso. Kunst und Pop. Der Corso-Podcast mit Kolja Unger und
Antonella Giannone.
Und heute geht es um Protestkleidung. Frau Giannone, schon mal was getragen aus Protest?
Also klar, in meiner Selbstdarstellung habe ich schon irgendwie in der Jugend Kleidungszeichen, die man mit der Punkkultur verbinden könnte. Aber also auf Demos oder so in Protestaktionen speziell habe ich keine spezielle Kleidung bisher getragen.
Was wäre das denn gewesen zum Beispiel?
Also wäre ich aufmerksamer gewesen, hätte ich bei Demonstrationen zum Black Lives Matter schwarz getragen.
Einen Beispiel. Schwarzen Hoodie vielleicht, ne?
Könnte sein, ja.
Mode, das ist immer auch individueller Ausdruck. In Windeseile scannen wir Stoffe, Muster und Embleme ab, um etwas über unser Gegenüber herauszufinden. Milieu, Geschmack und natürlich auch politische Haltung. Daher ist es auch kein Wunder, dass Kleidung nicht selten als Ausdruck für Protest genutzt wird. Seien es die gewerkschaftlichen Warnwesten, die bei keinem Streik fehlen dürfen, oder auch eine goldene Fuck-AfD-Kette, die Schauspielerin Feline Rogan auf dem roten Teppich der Berlinale getragen hat. Antonella Giannone unterrichtet Modetheorie an der Kunsthochschule Weißensee in Berlin und hat nun ein Buch über Protestkleidung herausgebracht. Herzlich willkommen zum Corso-Gespräch.
Danke.
Frau Giannone, was braucht es, damit Sie das, was jemand anzieht, als Protestkleidung bezeichnen würden?
Also es ist nicht einfach zu sagen, was man genau braucht, um als Protestierende erkannt zu werden. Aber also sicherlich ist es alles sehr kontextabhängig und wir sind im Buch, also das ich zusammen mit Christina Treuter geschrieben habe, wir sind im Buch zum Schluss gekommen, dass man kann im Prinzip mit allem protestieren, mit jeglichem Kleidungsstück protestieren und dass die Art und Weise, wie man dieses Kleidungsstück trägt, wie viele Leute das gleichzeitig tragen und in welchem Kontext, in welcher Situation, macht dann den Unterschied. Und was man zusätzlich dazu sagen muss, vielleicht, also das ist eine der Hypothesen in unserem Buch, ist, dass effektiv ist ein Kleidungsstück, wenn man das, also als Protestkleidung, wenn man das richtig sehen kann. Wenn es also eine Bildlichkeit hat, also wenn es eine Sichtbarkeit hat, das unübersehbar ist. Und das kann man natürlich mit bestimmten Farben erreichen, die besonders die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Haben Sie denn aus der letzten Zeit vielleicht ein Beispiel, das Sie aus ästhetischer Perspektive besonders interessant fanden, irgendwie von den Farben her oder von anderen Aspekten?
Also das ist jetzt nicht so super aktuell, aber ich fand irgendwie dieses Meer aus Pussyhats, diese pinke, gestrickte, selbstgemachte Hats, also das sind einfach so Mützen. Mützen in dieser Form, was ein bisschen so an eine Katze erinnert, das war sehr visuell attraktiv. Ne? Also ganz, ganz viele Frauen in Pink zu sehen, vor allem wenn sie von oben aufgenommen wurden, so aus einer Vogelperspektive, das hat irgendwie eine ganz große ästhetische Wirkung. Das war so ein Kleidungsstück, was als Protestkleid speziell designt wurde, als Trump zum Präsident gewählt wurde. Und der hatte so einen berühmten Satz.
Grab him by the pussy.
Genau gesagt. Und eben das war so die Reaktion von Frauen, die in großen Mengen durch die in Washington, aber auch in allen anderen, in vielen anderen amerikanischen Städten so Protestzüge organisiert haben, das als Zeichen zu sehen.
Frau Giannone, Protestkleidung, die gab es ja schon immer. Von den Sans-Culottes, die Arbeiter und Kleinbürger in der Französischen Revolution, die sich nach ihren typischen Kniebundhosen benannten, bis zu den eben schon genannten schwarzen Hoodies der Black Lives Matter-Bewegung. Aber Sie behaupten, dass die Protestkleidung durch Social Media noch einmal stärker an Bedeutung gewonnen hat. Wie?
Also das war unser Punkt, zu sagen, in diesem medialen Zeitalter, in diesem sehr stark von den digitalen Medien beeinflussten Zeitalter, Proteste werden direkt erweitert und die kennen eine enorme Verbreitung, was früher nicht der Fall war. Also ohne diese zeitgleichen Übertragung der Protesten in Form von Bildern durch die Handys und so weiter. Und deswegen ist es auch so eine Art Protestieren in diesem durch diese Medien unterstützt eine andere Qualität, eine andere Reichweite.
Sie haben eben auch schon gesagt, dass es immer auf den Kontext ankommt. Nehmen wir zum Beispiel den Davidstern, der hat doch heute nach dem 7. Oktober eine ganz andere Bedeutung als Protestsymbol als während der Corona-Pandemie beispielsweise. Welcher Teil der Protestkleidung ist denn ein Statement für sich und wie sehr kommt es darauf an, wer sie trägt und zu welchem Anlass?
Wir interagieren, sagen wir so, mit unterschiedlichen Zeichen, die eine bestimmte Bedeutung haben. Sie haben den Davidstern genannt und die eine direkte Erkennbarkeit haben. Aber selbst da ist es in unterschiedlichen Zusammenhängen mit unterschiedlichen Bedeutungen zu rechnen, also mit unterschiedlichen Wirkungen zu rechnen. Es gibt sicherlich Zeichen, die im kulturellen Gedächtnis stark geprägt sind, aber ihre Verwendung in unterschiedlichen Situationen fügt immer neue Bedeutungen hinzu oder relativiert andere Bedeutungen. Deswegen ist es wirklich, wir haben in unserem Buch gesagt, dass Protestzeichen, Protestkleider sind eben so lebendiges Material, weil alles immer neu kodiert, kontextualisiert, rekontextualisiert werden kann.
Ja, und ein Beispiel, an dem Sie das sehr deutlich machen, ist die traditionell arabische Kufia, ein quadratisches Baumwolltuch mit Würfelmuster und Quasten. Das Palästinensertuch, wie es dann auch in Deutschland hieß, erlangte durch PLO-Führer Yasser Arafat die Bedeutung eines politischen Kleidungsstücks und wurde dann aber auch analog zu dem, vielleicht dem Che Guevara-Shirt kommerzialisiert. Und jetzt wird es wieder als Protestsymbol gegen den Gaza-Krieg, etwa von der Klimaaktivistin Greta Thunberg getragen. Was entscheidet denn darüber, dass wir ein Stück Stoff als Politikum betrachten, einfach nur als Modeaccessoire oder als etwas ganz anderes, als ein Stück Stoff nur?
Sicherlich sind es die historischen Konstellationen, die über die Bedeutung eines Kleidungsstückes als Protestkleid entscheiden. Also je nachdem, wie akut sie sind, gibt es dann eben unterschiedliche Bedeutungen. Es geht wirklich darum, was irgendwie der gesamte Kontext aus einem Kleidungsstück macht. Ne? Und das ist auch am Beispiel der Kufia der Fall. Und wir erleben das immer wieder. Wir haben immer wieder Beispiele dafür, dass Kleidungsstücke in einem bestimmten Moment eine dezidierte politische Bedeutung haben. Aber wenn wenn die politischen oder die historischen Situationen sich ändern, bleiben sie da, werden sie von der Mode angeeignet, werden sie zu allgemeinere Zeichen. Und dann ebenso, wenn die Situation sich wieder verändert, wie in unseren Zeiten, wird diese politische Bedeutung sozusagen reaktualisiert und neu kontextualisiert.
Und gleichzeitig kann man natürlich auch strategisch lenken, wie ein Kleidungsstück gesehen wird. Sie haben eben die sozialen Medien angesprochen. Da gibt es ja durchaus Bestrebungen, Metapolitik mit Kleidung zu machen. Ich frage mich dann ja, was muss man tun? Sie haben es eben so passiv formuliert. Es wird so gesehen oder es wird so gesehen. Aber es gibt ja Leute, die bewusst ein Kleidungsstück für ihre politische Ideologie verwenden wollen. Wie kann man das machen? Wer hat da die Deutungshoheit?
Also wenn eine Schauspielerin entscheidet, schwarz zu tragen oder mehrere Schauspielerinnen entscheiden, schwarz zu tragen, das ist natürlich eine Entscheidung. Und selbst da muss man das interpretieren können, muss man die Message erkennen können. Und es gibt immer auch so unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Aber es ist also, wie gesagt, also bei Kleidung ist immer so mehr oder weniger intentional, mehr oder weniger gewollt. Und natürlich dann sind, es gibt natürlich ganz klare Aussagen. Wenn eine Protestierende eine gelbe Weste anziehen, das ist natürlich im Kontext dieser Demonstration, es war natürlich etwas, was irgendwie gesehen und interpretiert wäre.
Die Gilets Jaunes in Frankreich.
Ja. Genau, ja, also wie das gesehen werden sollte, ne? Vor allem auch in der Vermehrung. Ne? Ein großer Unterschied ist bei Protestkleidung, ist, wie viele Menschen das tragen, wie viele Intentionen kann man darin lesen und interpretieren. Also mehrere Leute, die das gleiche Kleidungsstück tragen im Kontext einer Protestaktion, machen eine Aussage, werden zu einem kollektiven Körper. Wenn es ein einzelner Mensch das macht, hängt davon ab, wer ist dieser Mensch, in welcher Kontext der ist. Also bei Kleidung, was eine entscheidende Rolle spielt, ist nicht nur das Kleidungsstück, die Materialität, das Textile, sondern auch die Art und Weise, wie man das trägt und was man damit macht. Ne? Weil Kleidungsstücke werden benutzt in bestimmten Art und Weisen, aber die haben auch eine Fähigkeit zu interagieren, ne? Also zu Allianzen, Bindungen zu kreieren, so den gesamten Raum zu verändern. Deswegen ist es wirklich, es hat auch sehr viel damit zu tun, was man damit macht und was für Praktiken und was für kulturelle Bedeutungen, Handlungen damit verbunden sind. Also Kleidungsstücke kann man auch im Kontext eines Protestes ausziehen. Und das hat auch eine Bedeutung. Und deswegen würde ich die Aufmerksamkeit nicht nur auf das statische Objekt lenken, sondern auch auf allen Handlungen und Aktionen, die mit einem Objekt gemacht werden können, mit einem Ding.
Protest ist, was man mit der Kleidung macht, sagt Antonella Giannone, Professorin für Bekleidungssoziologie aus Berlin. Das Buch von Ihnen und Christina Treuter, Protestkleider, Kleidung und die ästhetische Politik der Straße, hat 133 Seiten und ist im Transkriptverlag erschienen. Den Corso-Podcast finden Sie werktäglich neu in der kostenfreien DLF-Audiothek-App. Wir sagen ciao.
Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.